Jesus, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen. Ich danke dir für die Familie Gottes. Danke, Herr, dass wir das erleben können, dass wir ein Leib sind. Dass wir Glieder am Leib Christi sind, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und ich danke dir, dass wir eine Familie sind. Halleluja. Wir sind eine Familie. Ich bete, dass du das mehr und mehr uns offenbarst, in einer Art und Weise, dass wir das nicht nur wissen, sondern dass wir das erleben, dass wir das erfahren, dass wir ein Zeugnis davon ablegen können, dass Jesus eine Familie hat. Ja, dein Wort sagt, du schämst dich nicht, uns Brüder zu nennen. Du schämst dich nicht, uns Brüder zu nennen. Und dafür danken wir dir, wunderbarer Gott. Halleluja. Vater, wir bitten dich, dass du uns dein Wort erleuchtest, dass du uns Offenbarung gibst und dass du zu uns redest durch dein wunderbares Wort. In Jesu Namen. Amen. 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 Okay. Heute soll es weitergehen mit dem Philipperbrief. Wir befinden uns ja in so einer Art kleinen Predigtreihe zum Thema Philipperbrief. Und im ersten Teil, das ist jetzt auch schon 5 oder 6 Wochen her, haben wir uns um Vers 1 bis 8 gedreht, damit beschäftigt. Das war sehr gehaltvoll. Und dann ging es um Vers 9, 10 und 11, das war auch sehr gehaltvoll. Mal sehen, ob wir heute mehr als 3 Verse schaffen. Heute soll es weitergehen ab Vers 12. Genau. Vielleicht kann mir jemand Vers 12 bis 14 vorlesen.
Tina, kannst du?
Kapitel 1, Vers 12 bis 14.
Ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht. Das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Und die meisten Brüder in dem Herrn haben durch meine Gefangenschaft Zuversicht gewonnen und sind umso kühner geworden, das Wort zu reden ohne Scheu.
Halleluja. Ich habe die letzten Tage so über diese Verse immer wieder nachgesonnen und das hat sich wie eigentlich viele oder fast alle Verse in der Bibel aufgetan wie eine Schatztruhe und dann findet man dieses und jenes und man kann immer tiefer buddeln und findet immer neue Diamanten und Schätze. Nur ganz kurz zur Einführung. Paulus schreibt diesen Brief irgendwann nach dem letzten Ereignis, was wir wissen aus der Apostelgeschichte. Er war ja in Gefangenschaft und hat sich auf den Kaiser berufen und wurde dann nach Rom verschifft mit seiner eigenen, so einer Hundertschaft von Soldaten und hatte dann 2 Jahre lang eine Mietwohnung, er konnte sich frei bewegen und hat aus dieser Wohnung heraus gedient und hat das Evangelium verbreitet. Und jetzt geht es darum, was danach passiert, und zwar kommt Paulus vor den Kaiser. Und er ist in einer Gefangenschaft und der Prozess wird ihm gemacht. Und es geht im Grunde darum, was das Christentum ist. Und ob das Christentum akzeptiert werden darf und akzeptiert werden kann. Weil die einzige Religion, die damals, die einzige monotheistische Religion, die damals akzeptiert war, waren die Juden. Das waren die einzigen, die Erlaubnis hatten, nicht den Kaiser zu opfern. Alle anderen mussten den Kaiser opfern und das war quasi die Staatsreligion, diese Vergötterung von einem Menschen. Und dann kamen jetzt diese Christen und die haben den Erdball überrannt und es hat sich ausgebreitet wie ein Lauffeuer. Und die mussten erstmal klären, was ist das überhaupt, was soll das überhaupt und ist das jetzt was Gutes, ist das was Schlechtes, ist das einfach nur eine Sekte von den Juden. Genau, und in dieser Situation ist jetzt Paulus. Ich lese nochmal Vers 12. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Paulus war zu diesem Zeitpunkt, als er das geschrieben hat, schon mindestens 4 Jahre eingesperrt. Er war mindestens 4 Jahre in Ketten und in Gefangenschaft. Und die Elberfelder übersetzt ein bisschen anders. Da heißt es: Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie meine Umstände vielmehr zur Förderung. Wie heißt das jemand in der Elberfelder?
Dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgestattet.
Ja, danke. Dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind. Halleluja. Ich bin so beeindruckt von Paulus, der sagt, also es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres als das, was Paulus erlebt hat. Er wurde in brutalster Gefangenschaft gehalten und er konnte nicht bestimmen, war nicht sein eigener Herr. Es war immer mindestens eine Wache da, die ihn bewacht hat. Er hatte Ketten an den Händen und an den Füßen. Und Paulus sagt, meine Umstände, dass ich mindestens 4 Jahre in Gefangenschaft bin, meine Umstände sind zur Förderung geworden. Er sagt, ich will, dass ihr erkennt. Ich will, dass ihr erkennt. Dieses Wort erkennen hier ist wie meistens in der Bibel nicht das Wort für Kopferkenntnis, sondern das Wort für Offenbarungserkenntnis. Ein Erkennen, ein Verstehen und Begreifen aus Erfahrung. Und Paulus sagt, ich möchte, meine Brüder, dass ihr erkennt, dass all die schlechten Umstände ins Positive verkehrt werden. Lass uns mal Römer Kapitel 8, Vers 28 aufschlagen. Ein ganz berühmter Vers. Wenn ihr den nicht auswendig könnt, dann wird es Zeit. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Paulus sagt, alles, aber auch alles, muss denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Uns muss alles zum Besten dienen. Paulus hat das verstanden und hat das gelebt, wie wir es im Philipperbrief lesen. Er sagt zu den Philippern, erkennt doch, Gott möge eure Augen öffnen, dass ihr seht, dass all die negativen Umstände, dass all das, was so furchtbar aussieht, dass es zur Förderung und zum Positiven ausgeschlagen ist. Halleluja. Wenn du Gott liebst, wenn du dein Herz darauf richtest, Jesus nachzufolgen, nach seinem Reich zu trachten, dann muss dir alles zum Besten dienen. Es gibt keine negative Erfahrung, die du machen kannst, die dir nicht dienen wird. Weil Gott die Herrschaft hat über dein Leben, weil Gott die Kontrolle hat, weil er dich in der Hand hält. Ich habe euch ja gerade von meiner Woche erzählt, in diesem herausfordernden Gespräch, was ich hatte. Aber immer wenn solche negativen Dinge passieren, können wir eine Entscheidung treffen. Schaue ich auf die Umstände oder schaue ich auf das, wie Gott die Umstände sieht? Schaue ich auf den, der die Umstände in der Hand hält?
Amen.
Und das bestimmt letztendlich, wie wir leben. Was für eine Qualität von Leben du hast. Es kommt auf deinen Blickwinkel an. Wir haben 2 Möglichkeiten. Wir können auch, wie ich schon sagte, wir können auf die Umstände schauen und anfangen zu meckern und zu jammern und zu klagen. Wir können auf die anderen schauen, auch denen geht es viel besser als mir. Oder wir können auf den schauen, der die Umstände in der Hand hält. Und dann wissen wir, alles, was mit uns geschieht, muss uns zum Besten dienen. Gott wird es so fügen, dass es uns zum Besten dient, dass es unser Vorteil wird. wissen, wo bist du. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Meine Feinde, das waren die, oder er sagt, dass die, die das Evangelium zerstören wollten, die mich mundtot machen wollten, da waren 40 Mann, die geschworen haben, wir werden nicht essen und trinken, wenn Paulus nicht gestorben ist. Und eine lange Fastenzeit, die hatten. Bis heute fasten sie wahrscheinlich. Sie wollten Paulus umbringen. Sie wollten das Evangelium zerstören, weil sie gemerkt haben, das Evangelium fordert sie heraus. Das Evangelium greift um sich und mehr Juden und auch Heiden glauben an Jesus. Und genau das Gegenteil ist passiert. Dadurch, dass sie diesen Volksauflauf gemacht haben in Jerusalem, dass dann Paulus in Gefangenschaft war, durch diese ganze Aktion ist genau das Gegenteil passiert. Das Evangelium ging bis vor den Kaiser. Der mächtigste Mann, den es damals gab auf der Welt, hat das Evangelium gehört. Durch Paulus, der eigentlich mundtot gemacht werden sollte. Ich will, dass ihr erkennt, dass das, was mit mir geschehen ist, sich viel mehr zur Förderung ausgewirkt hat. Und ich möchte auch, dass du erkennst, dass alles, was mit dir geschieht, zur Förderung ausschlagen wird. Es wird sich auswirken als Förderung. Wenn du deinen Blick auf Gott behältst, wenn du einfach ihn liebst, das ist das, was Römer 8, Vers 28 sagt. Natürlich, wenn man jetzt eine leichte Woche hatte und wenn es einem gut geht, kann man das ganz leicht dahersagen. Gott wird das natürlich prüfen in den Situationen, wenn negative Dinge passieren, wenn Furchtbares passiert. Dann ist der Punkt gekommen, wo wir das beweisen können. Aber es ist gut, auch heute, wo wir hier so an diesem schönen sonnigen Tag auf unseren gemütlichen Sofastühlen sitzen, es ist gut, heute eine Entscheidung zu treffen. Und zu sagen, ich werde nicht in allererster Linie auf die Umstände schauen, sondern ich will auf den schauen, der die Umstände in der Hand hat. Petrus schreibt im Petrusbrief an die Christen, die sehr stark unter Verfolgung gelitten haben. Und er redet über ihnen zu dem Thema Verfolgung und dann sagt er, wappnet euch mit dieser Gesinnung. Zieht diese Gesinnung, dieses Denken wie eine Waffenrüstung an. Und keiner von uns zieht erst das ist wieder mein Thema, also setzt den Stahlhelm auf und zieht das Gewehr über die Schulter, wenn er schon mitten im Gefecht ist. Nein, das macht man vorher, wenn man im geschützten Lager ist. Da rüstet man sich aus, da trainiert man und dann, wenn man ausgerüstet ist, geht man in den Kampf. Und so sind die Momente, wo wir im ruhigen Fahrwasser sind, dafür da, dass wir uns wappnen und dass wir eine Entscheidung treffen. Ich werde nicht auf die Umstände schauen, sondern auf den, der die Umstände in der Hand hält. Und ich kann bezeugen, dass ich bin jetzt bald fast 10 Jahre Christ. Ich weiß noch früher, da dachte ich, wo ich frisch bekehrt war, als ich jemanden getroffen habe, der 10 Jahre Christ ist, war ich so, wow, der ist schon 10 Jahre Christ. Jetzt treffe ich welche, die sind schon 50 Jahre Christ. Aber, naja. Das ist das, was ich immer wieder erlebt habe. Gott hat mich und meine Familie durchgetragen. Und die Umstände sahen manchmal katastrophal aus. Und wir hatten Widersacher. Aber Gott hat die Umstände in der Hand. Halleluja. So, und Paulus, ich hatte ja schon im ersten Teil gesagt, dass allein die Figur Paulus eine Predigtreihe wert ist. Und der Philipperbrief spricht ganz viel darüber, was Paulus bewegt hat und was in dem Herzen von Paulus los war, warum er getan hat, was er getan hat. Und hier sehen wir wieder etwas, was Paulus ausgezeichnet hat. Paulus ist total, ganz und gar dem Evangelium verpflichtet. Er sagt nicht nur, was geschehen ist, ist zur Förderung geworden für mich, sondern er sagt, es ist zur Förderung geworden für das Evangelium. Paulus, dieser Mann, der hat ja bei seiner Bekehrung schon von Jesus gesagt bekommen, ich werde dich nehmen als ein Botschafter und ich werde dich vor Kleine und vor Große bringen. Und du sollst das Evangelium von mir erzählen, du sollst predigen. Und das war Paulus Leidenschaft. Im 1. Korinther, oder das ist der 2. Korinther, bin ich mir jetzt nicht sicher, da geht er sogar so weit und sagt, verflucht, wehe mir, das ist ein Fluchwort. Wehe bedeutet dem Gericht Gottes ausgeliefert. Meine Oma hat immer gesagt, wehe, wehe. Oder Max und Moritz, wehe, 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 wenn ich auf das Ende sehe. Das ist ein Fluchwort und das bedeutet, dem Gericht Gottes ausgeliefert. Johannes der Täufer sagt es, Jesaja sagt es in den ersten 6 Kapiteln so oft. Und Jesus hat es gesagt, und es bedeutet, dem Gericht Gottes überliefert. Und Paulus sagt über sich selbst, sagt er, wehe mir. Ich möchte dem Gericht Gottes ausgeliefert sein. Fluch komme auf mich, wenn ich das Evangelium nicht predige. Ich würde jetzt natürlich gerne vollmundig sagen, dass das der Standard ist und dass wir alle genau in dieser selben Art und Weise das Evangelium predigen sollten. Und natürlich, das stimmt auch, aber ich würde zittern von diesem Maßstab, den Paulus ansetzt. Er sagt im Römerbrief, sagt er, ich selbst habe gebetet, dass Gott mich verstößt, dass ich verflucht sei von Christus weg, damit meine Brüder nach dem Fleisch Errettung finden. Das ist die Liebe Gottes. Genau das sehen wir Fleisch geworden in Jesus. Verflucht ist der, der am Holz hängt. Und er hat sich das ausgesucht. Er hat gesagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich entscheide mich für das Kreuz. Ich will verflucht sein, damit die anderen gerettet werden. Das ist die Liebe Gottes. Mose hat genau dasselbe gebetet. Als Gott gerade mal wieder drauf und dran war, das Volk auszurotten, und ich weiß nicht genau, ob dieses Feuer da gebrannt hat oder wegen diesem goldenen Kalb, ich weiß nicht genau, Mose hat sich an Gott gewandt und hat gesagt, Gott, tilge mich aus deinem Buch. Vernichte mich. Lass dein Gericht über mich kommen, aber nicht über sie. Das ist die Liebe Gottes. Und diese Liebe ist Fleisch geworden und sichtbar in Paulus. Er sagt, was mit mir geschehen ist, ist zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen. Die Feinde des Evangeliums hatten einen Plan, aber dieser Plan wurde verkehrt. Halleluja. Sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne, Vers 13, und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Halleluja. Die Schlachter übersetzt da ein bisschen, oder die überträgt das ein bisschen, da heißt es, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Eigentlich steht da, ich glaube, das steht auch in der Elberfelder so, der ganzen kaiserlichen Kaserne und allen übrigen sind meine Fesseln in Christus bekannt geworden. Das ist das, was Paulus immer tut. In all seinen Briefen aus der Gefangenschaft redet er nie davon, dass er von Menschen gefesselt ist oder dass er Gefangener von Menschen ist, sondern er ist immer der Gefangene Jesu Christi. Die Fesseln in Christus. Und selbst bevor er nach Jerusalem gegangen ist, hat er zu den, da waren die alle aufgebracht, weil dieser Agabus da kam und hat gesagt, die werden dich festnehmen und die werden dich überliefern und du wirst viel leiden in Jerusalem. Und alle waren aufgebracht und unser Paulus, der alte Paul, macht das bloß nicht und du kannst doch woanders hingehen, da kannst du viel besser das Evangelium predigen. Und dann sagt Paulus zu ihnen, warum macht ihr mir das Herz schwer? Gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem. Paulus war schon gefesselt, lange bevor er mit richtigen Fesseln gefesselt wurde. Auch das ist eine Lebensrealität von diesem Apostel, der ich nacheifere, wo ich denke, ich will genauso sein. Ich möchte gebunden sein vom Geist. Da, wo Gott hingeht, da will ich hingehen. Da, wo er möchte, dass ich hingehe, möchte ich hingehen. Das, was er möchte, dass ich sage, will ich sagen. Wo er möchte, dass ich still bin, will ich still sein. Und auch das hat er wieder, oder ist der fleischgewordene Christus. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Ich kann nichts von mir selbst tun. Nur was ich den Vater tun sehe, das tue ich. Ich rede nicht von mir selbst. Kein einziges Wort, was Jesus in seinem Dienst gesagt hat, war von ihm selbst, hatte den Ursprung von sich selbst. Sondern was der Vater spricht, das rede ich. Ich frage mich manchmal, ob diese Qualität überhaupt noch vorhanden ist. Diese Qualität von Nachfolge, diese Tiefe einer Beziehung und diese Tiefe von Liebe, dass wir freiwillig sagen, ich will mich, ich bin gebunden. Nur das, was er sagt, das tue ich. Ich sehe es sehr wenig, auch in meinem Leben. Ich predige von Dingen, die ich selbst erreichen will. Aber ich weiß, dass diese Qualität wiederkommt. In der Offenbarung lesen wir von den 144.000 aus dem Volk Israel, die gerettet werden. Und die singen ein Lied. Und das Lied ist, ich folge dem Lamm, wo immer es hingeht. Da wird es Menschen geben, also natürlich auch außerhalb dieser Gruppe, was auch immer das jetzt ist, diese 444.000, da wird es Menschen geben, die sich dem Lamm verpflichten und ihm folgen, wo immer es hingeht. Nicht mehr auf eigenen Wegen zu gehen, sondern auf den Wegen, wie Gott uns leitet. Hartwig hat früher immer gesagt in den Predigten, der Segen Gottes liegt in den Wegen Gottes. Und das stimmt. Denn wenn ich auf den Wegen Gottes gehe, brauchen wir nicht erwarten, dass wir in der Fülle des Segens wandeln, den er uns versprochen hat. Alle in der kaiserlichen Kaserne, in diesem kaiserlichen Prätorium, ich habe da ein bisschen nachgelesen, man weiß nicht genau, was damit gemeint ist, aber also manche schreiben, das könnte die kaiserliche Leibgarde gewesen sein oder diese Zentrale in Rom, wo die Militärs stationiert waren. Ein Prätorium war normalerweise das Hauptquartier in einem Heerlager, also es war irgendwas sehr, sehr Wichtiges. Und Paulus war dort und jeder, der dort war, jeder kleine Soldat und jeder große Feldherr und Heerführer wusste, weshalb Paulus dort ist. Wegen Jesus. Es ist allen bekannt geworden, dass er seine Fesseln trägt, weil er Jesus nachfolgt.
Darf ich eine Frage stellen?
Gerne.
Bist du Laienpfarrer?
Ich bin Laienpfarrer.
Okay.
Gut.
Okay.
Beantworte die Frage?
Ja.
Okay.
Okay.
Was wollte ich gerade erzählen? Wo war ich stehen geblieben? Ach so, genau. Allen war bekannt, weshalb Paulus dort war, weshalb er die Fesseln trug. Und ich glaube nicht, dass er gefesselt über den Hof ging und sagte, ich bin hier gefesselt wegen Jesus. Du, da hinten hast du es auch schon erfahren. Und da kommt die Putzfrau lang. Übrigens, ich bin gefesselt wegen Jesus. Ich glaube nicht, dass er das so gemacht hat. Sein ganzes Leben war ein Zeugnis. Paulus war kein Gefangener der normalen Art, wie ein Verbrecher, sondern man hat gemerkt, auf ihm liegt etwas, auf ihm liegt jemand. Das war schon, nachdem Paulus geschrieben hatte, ich rühme mich vielmehr meiner Schwachheiten, denn wenn ich mich meiner Schwachheiten rühme, und er bezeichnet auch seine Fesseln als Schwachheit, wenn ich meine Schwachheit rühme, wohnt, zeltet die Kraft Christi bei mir. Das sind jetzt Dimensionen, die wir nicht kennen. Diese Paulus, der sich rühmt über seine Schwachheiten und durch dieses Rühmen über die eigene Schwachheit durch das Rühmen dieser Schwachheit wohnt und zeltet die Kraft Christi bei ihm. Jesus, ich danke dir für unsere Schwestern und ich bitte dich, dass du sie segnest und dass du ihr nachgehst mit deiner Liebe und dass du ihr begegnest. Ja. Amen. War die da schon da, als ich gesagt habe, ich dulde keine Unterbrechung? Okay. Halleluja. Okay. Die ganze Ausstrahlung von Paulus hat bewiesen, dass an ihm etwas anders ist. Alle wussten, dieser Mann ist kein normaler Gefangener. Er ist hier wegen seinem Gott. Auf ihm lag etwas. Bei ihm war jemand. Halleluja. Ja, und dann verstehen wir auch diesen, was, ja, Paulus, dieser hat ja so viele Facetten. Eine Facette ist, dass er ein Mann der Herrlichkeit war. Die Leute haben seine, als er in Ephesus war, diese gewaltige Erweckung erlebt hat, haben die Leute seine Schweißtücher genommen und haben die nach Hause genommen, haben die auf die Kranken gelegt und die Leute wurden geheilt durch diese Schweißtücher. Paulus war 2 Wochen auf Kreta, hat dort in Fesseln und hat dort angefangen, Gemeinden zu gründen. Und dann schreibt, dann lässt er Titus da und sagt er, Titus, ich habe dich auf Kreta zurückgelassen, weil ich nicht beenden konnte, was ich angefangen hat. In seinen Fesseln hat er eine ganze Insel evangelisiert. Auch ein sehr schöner Urlaubsort. Paulus war ein Mann der Herrlichkeit und er hat die Herrlichkeit Gottes getragen. Und das ist ein Vorbild für uns, das ist ein Ruf für uns, wozu wir berufen sind. Uns, die wir die Stärke anbeten, die wir denken, dass der Segen Gottes sich darin ausdrückt, dass wir stark sind. Denen es so fern liegt, sich unserer Schwachheit zu rühmen. Überhaupt Schwachheit als etwas Positives zu sehen. Und dann wundern wir uns, weshalb die Gemeinde so schwach und so Herrlichkeit, so leer ist, die Herrlichkeit Gottes gefühlt abwesend ist und wir auf der Stelle treten. Weshalb wir nur im Glauben stehen, anstatt im Glauben zu gehen. Wie gestern. Halleluja. Alle um ihn herum, alle die Ungläubigen, das waren ja alles eingefleischte Heiden, wussten, dass Paulus wegen Jesus gefesselt war. Vers 14. Und dass die meisten der Brüder im Herrn, also die meisten seiner Geschwister, durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Durch die Fesseln, die Paulus getragen hat, durch das Leid, was er durchgemacht hat, wurden andere angespornt und ermutigt, auch das Evangelium zu predigen. Und er redet hier über alle Brüder im Herrn. Über alle Brüder im Herrn. Das war damals noch nicht so, dass es Laienprediger, das war jetzt natürlich ein schöner, es gab damals keine Laienprediger und ordinierte Pfarrer und die Normalen, die da unten sitzen unter der Kanzel, sondern es waren alle waren auf einem Level, sie waren alle miteinander Brüder. Und Paulus sagt, alle die, die mit mir Kontakt haben, alle die, die sehen, was der Paulus erlebt, die wurden ermutigt und gestärkt, das Evangelium auch zu predigen. Du bist gerufen, das Evangelium zu predigen. Wir hatten letztes Jahr diese Predigtreihe angeschlossen an den Himmel, da hing ja eine Steckdose runter. Und wir haben darüber gesprochen, wir sind angeschlossen an den Himmel, da ist eine Verbindung. Und wir sind gerufen, dieses Evangelium, diese frohe Botschaft zu predigen, jeder von uns. Und da gibt es keine Ausnahme. Auch wenn du vielleicht sagst, ja, ich bin eher ein introvertierter Typ und naja, ich bin nicht so der Outgoing. Ja. Gott beruft dich, das Evangelium zu predigen. Und wenn du Leid erträgst in deinem Dienst für das Evangelium, brauchst du nicht zu denken, ach, jetzt werden die anderen alle total entmutigt sein. Sondern das Gegenteil ist der Fall. Man hätte ja denken können, das sieht wie die größte Niederlage aus, was Paulus da erlebt, in Ketten, und er hat gar nicht mehr sein Ministry, wie er den damals hatte, mit Rumreisen und alle Freiheiten. Jetzt ist er da gefesselt und in seiner Zelle. Aber Paulus berichtet uns davon, dass alle anderen eigentlich nicht entmutigt wurden, sondern ermutigt wurden. Da gibt es etwas im Leid, was eine positive Auswirkung hat auf unsere Geschwister. Wenn wir Leiden standhaft ertragen, wenn wir durch Leiden durchgehen und uns weigern, nur auf die Umstände zu schauen, sondern auf den, der die Umstände in der Hand hält. Dieses Leiden ist nicht vergeblich. Paulus war ein Experte da drin. Er hat gesagt, das, was an den Leiden von Christus noch aussteht, das erfülle ich. Die theologisch Geschulten werden jetzt unter uns aufstehen und sagen, Moment, heißt das etwa, dass das Kreuz nicht genug war? Natürlich heißt es das nicht. Aber es bedeutet, dass Jesus uns vorangegangen ist und gelitten hat. Und wir folgen ihm nach und wir werden leiden. Im 2. Timotheus sagt Paulus zu seinem geistlichen Sohn, alle Menschen, die gottselig leben wollen, müssen Verfolgung erleiden, müssen Bedrängnis erleben. Aber dieses Leiden ist keineswegs fruchtleer, sondern es trägt eine große Frucht. Das Wort zu reden, ja, diese Bezeichnung hier, und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden, ohne Furcht. Ohne Furcht. Halleluja. Kennt ihr das, wenn ihr Prediger seht und die reden kühn und ohne Furcht? Da ist eine Kraft dahinter. Etwas, was Leute mitreißt. Genau. Halleluja. Und das alles durch Leiden. Okay. Vers 15. Jetzt wechselt Paulus das Thema scheinbar. Einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber auch, haben wir das vorhin schon gelesen?
Nee.
Okay, Tina, dann kannst du mal bitte Vers 15 bis 18 lesen.
Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Diese aus Liebe, denn sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums hier liege. Jene aber verkündigen Christus aus Eigennutz und nicht lauter, denn sie möchten mir Trübsal bereiten in meiner Gefangenschaft. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise, es geschehe zum Vorwand oder in Wahrheit, so freue ich mich darüber.
War das Vers 18?
Mhm.
Ja. Paulus sagt, nochmal als Wiederholung in Vers 14, dass alle Brüder ermutigt wurden, kühn das Wort zu sprechen. Und in Vers 15 teilt er diese Gruppe von denen, die angefangen haben, kühn das Wort zu sprechen, in zwei Teile auf. Es gibt die eine Gruppe, die durch Paulus ermutigt wurde, die ein reines Herz haben, die eine lautere Gesinnung haben und deren Grundmotivation zu predigen Liebe ist. Und dann gibt es die andere, die auch durch Paulus ermutigt wurden, deren Grundmotivation ist allerdings Eigennutz, beziehungsweise das bedeutet Selbstsucht, und es geht ihnen um Gewinn. Der Prediger oder ein Prediger ist enorm herausgefordert. Jakobus hat in seinem Brief geschrieben, werdet nicht viele Lehrer, werdet nicht viele Prediger, die ihr vorne steht und anmaßt, andere zu lehren. Denn diejenigen, die lehren, werden ein härteres Urteil erleben. Lass uns mal den ersten Thessalonischen Brief aufschlagen. Kapitel 2, Vers 1. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern, obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren, in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium zu verkündigen unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug, sondern so, wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch. Nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Heute ist Sonntag und heute werden zigtausende, wenn nicht sogar Millionen Predigten auf dieser Welt gehalten. Und Gott prüft das Herz eines jeden Predigers, während er predigt. Paulus sagt, wir reden vor Gott, der unsere Herzen prüft. Gott möchte wissen, warum sagt derjenige das, was er sagt? Denn diese unheimliche Verantwortung der Predigt, dass Menschen sich hinsetzen, um zu hören und aufzunehmen und ihr Leben danach auszurichten. Diese unheimliche Verantwortung ist Gott so wichtig, deswegen sagt Jakobus, wenn du überlegst, Prediger zu werden oder Bibellehrer zu werden, dann überleg dir das nochmal ganz gut, denn du wirst ein härteres Gericht bekommen. Gott prüft, wird dein Herz ganz speziell prüfen. Und Gott sieht, was im Herzen ist. Er ist der Herzensprüfer aller. Und das gilt für alle, die sich, das muss ja nicht nur an der Kanzel sein, es geht auch darum, wenn wir in unseren Familien, in den Hauskreisen, wenn wir alle möglichen Dinge weitergeben im Namen Gottes, dann prüft Gott unser Herz. Und er prüft, wie wir es meinen, worum wir sagen, was wir sagen. Und nach unserer Herzenseinstellung werden wir beurteilt. Ich kann euch die schönsten und tollsten Ausführungen über die Demut von Jesus geben. Und ihr werdet alle total begeistert und werden mitgerissen und seid entschlossen, ich will demütig leben ab heute. Wenn ich das mit einer Herzenseinstellung von Stolz sage, wird Gott mir diese Predigt als Sünde anrechnen. Da klingelt es dann langsam bei uns, weshalb in der Bibel so oft steht, pass auf deine Worte auf, achte auf deine Worte. In Sprüchen steht, wo viele Worte sind, bleibt Sünde nicht aus. Ja, wenn du jemanden kennst, der sehr viel redet, der so geschwätzig ist, dann kannst du dir sicher sein, der sündigt oft. Einfach nur aus dem Grund, weil er viele Worte macht. Paulus sagt, wir haben mit einem reinen Herzen gepredigt. Und Gott weiß es, mein Gott hat unsere Herzen geprüft, während wir gepredigt haben. Wir hatten keine unreine Motivation. Lass uns zurückgehen zum Philipperbrief. In Vers 15 sagt er, einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus einer guten Gesinnung. Neid und Streit sind die, oder ist wohl eine der Sünden, die in Gemeinden am besten akzeptiert werden. Lass uns mal Römer Kapitel 13 aufschlagen. Römer Kapitel 13 ist ein wunderbares Kapitel über praktisch gelebte Liebe. Und wir lesen die letzten drei Verse, 12 bis 14. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen. Das würde bei uns ja gar nicht gehen, wenn da einer frisst bis zum Umfallen und dann vielleicht noch besoffen zum Gottesdienst kommt. Wir würden alle wissen, der hat gesündigt, der ist gefallen. Wir müssen den zur Buße auffordern. Also das ist eindeutig eine Handlung, die in die Nacht gehört, ja? die zur Finsternis gehört. Und dann sagt er, lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Unzucht und Ausschweifung. Auch das sind Sünden, die nach außen hin so schlimm wirken. Es gibt wohl nichts, keine Sünde, die so verpönt ist und so dramatisch gehandhabt wird wie Unzucht. Natürlich ist es eine schlimme Sünde und auch eine wirklich schlimme Sünde, aber das, was jetzt kommt, passt irgendwie für uns gar nicht in diese Reihe. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Streit und Neid. Streit und Neid steht in einer Linie mit Unzucht, Ausschweifung und Besoffensein. Aber weil wir oft unseren Neid und unsere Streitsucht so verstecken, wird es so oft akzeptiert und wird von uns selbst auch akzeptiert, diese böse Herzenshaltung, die von ihrer Natur aus selbstsüchtig ist. Neid und Streit. Wir könnten jetzt, wir haben das mal gemacht, vor 2 Jahren oder so, einen Exkurs durch die Bibel, was denn die Bibel über Streit sagt. Weil heutzutage heißt es ja so, wenn man so sich so unterhält über das Thema Ehe, ja, Streiten ist ganz wichtig und wenn man sich mal nicht so richtig fetzt, das tut einem auch mal richtig gut und das muss auch mal sein und wenn man sich noch nie gestritten hat, das geht ja gar nicht und da muss ja irgendwas im Argen liegen. Für die Bibel ist Streit ist zum Beispiel ein Werk des Fleisches. In Galater Kapitel 5. Und wer das tut, sagt Paulus, wird das Reich Gottes nicht erben. Es rangiert genau in derselben Ebene wie Zauberei und Unzucht und all diese Dinge. So, und Paulus sagt, diese Prediger, muss man sich mal vorstellen, die predigen über Liebe, über Jesus, über das Kreuz und in ihrem Herzen ist Neid und Streit. Was werden denn diese Prediger weitergeben an ihre Versammlung, an diejenigen, die ihnen zuhören? Neid und Streit. Als Prediger geben wir das weiter, was in uns drin ist. Nicht die Worte, nicht die Theorie, sondern das, was in unseren Herzen ist. Ezekiel Francis aus Indien, das ist ein ganz cooler Typ, der hat gesagt, du kannst 2 Stunden lang über die Heiligkeit Gottes reden mit einem unreinen Geist. Und nach diesen 2 Stunden, wo du die ganzen Bibelverse über die Heiligkeit Gottes behandelt hast, wird in der Versammlung, die dazugehört hat, mehr von dem unreinen Geist sein. Und das ist wahr. Die Predigt ist ja nicht nur ein Rüberreichen von Informationen, sondern es ist ein Darstellen einer Realität. Etwas wird im Geist übermittelt. Das klingt jetzt sehr strange und nach Science Fiction, aber so redet Paulus, sagt, ich will zu euch kommen, dass euch geistliche Gnadengabe zuteil wird. Und das sagt er nicht, weil er stolz ist, weil er denkt, ich bin der Mann, sondern er weiß, er hat etwas von Gott bekommen. Er trägt eine Realität und diese Realität gibt er weiter. Wenn unsere Lebensrealität, unsere Herzensrealität aber Neid und Streit und alle möglichen solche unreinen Dinge sind, werden wir das weitergeben. Deshalb besteht die Vorbereitung einer Predigt, wenn sie denn, also meiner Meinung nach, wenn sie denn richtig gemacht wird, besteht die Vorbereitung einer Predigt hauptsächlich darin, dass der Prediger vorbereitet wird, nicht die Predigt selbst. Warum reden wir darüber? Weil es dran ist. Ist vielleicht jetzt nicht so ermutigend und keiner von uns hat jetzt hier die Mega-Church oder seinen YouTube-Channel, wo er ständig irgendwelche geistlichen Weisheiten von sich gibt, aber es ist doch so wichtig, das zu wissen. Denn wir alle kommen früher oder später, sei es auf der Straße mit Arbeitskollegen, irgendwo an den Punkt, wo wir etwas weitergeben, hoffentlich, von Jesus. Und da lass dir das gesagt sein, deine Herzenseinstellung ist das Allerwichtigste. Und du kannst nur weitergeben, was in dir lebt. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, also Vers 15, andere aber aus guter Gesinnung, also aus einem guten Denken. Sie wollen etwas Gutes. Es muss nicht heißen, dass ihre Predigt gut ist. Viele Prediger erlebt, die hatten eine gute Gesinnung, aber naja, egal. Okay, Vers 16. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht. Ja? Neid und Streitsucht hat seine Wurzel in Selbstsucht. Es geht um einen selbst. Es ist der pure Eigennutz. Zu predigen, etwas weiterzugeben, oder das kannst du in alle Lebensbereiche übernehmen. Wenn du auf Arbeit gehst und etwas Spezielles tust, dann schaut Gott auf dein Herz. Warum machst du das? Deswegen ermahnt Paulus die Sklaven und sagt zu ihnen, was ihr tut, tut dem Herrn ohne Augendienerei. Augendienerei, was das bedeutet, dass ich den Augen meines Chefs diene. Aber wenn mein Chef um die Ecke geht, diene ich ihm nicht mehr. Ich diene ja nur seinen Augen. Wenn er mich sieht, bin ich der Fleißigste und ich gehe voran und hebe da Martin-Dreck auf und mache dieses und jenes und bin höchst motiviert. Aber sobald er einen Tag frei hat, sacke ich ab und ich habe ja nur seinen Augen gedient. Oh, eine Predigt für mich. Halleluja. Danke, Jesus. So sind, prüf Gott zu aller Zeit unser Herz. Und die Wurzel von Streit und Neid, von Streitsucht und Neid, wie ich schon gesagt habe, liegt im Selbst, ist diese Selbstsucht und hat, oder diese Selbstsucht, Neid und Streit kann nur aufkommen, weil wir das Kreuz Christi vernachlässigt haben. Weil wir nicht dem ersten Befehl von Jesus gefolgt sind. Nimm dein Kreuz auf dich, verleugne dich selbst und folge mir nach. Wieder einmal führt alles zurück zum Kreuz. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht nicht lauter, also unrein, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Was für ein herrlich biblisches Wort, lauter. Das will ich noch kurz anreißen. Ganz oft, wenn die Bibel über Reinheit und über Lauterkeit spricht, geht es um unser Herz oder um unsere Worte. Und ich liebe dieses Lied, was wir vorhin im Lobpreis gesungen haben. Feuer des Herrn. Komm, Feuer des Herrn, erforsche mich und reinige mich. Mach mich rein wie Gold in deinem Feuer. Point Dirksen, der Mann, der das Lied geschrieben hat, saß in seinem Auto und auf einmal kam ihm diese Melodie und er hörte dieses Lied. Im Englischen ist das noch ein bisschen cooler. Ich kann jetzt nicht singen. Also Purifying Fire, My Heart's Own Desire. Reinigendes Feuer, das meines größtes Herzenswunsch. Und er hat angefangen, dieses Lied zu hören und zu singen und guckt in den Rückspiegel und da sitzen zwei Engel. Dieses Lied kommt direkt vom Himmel, kommt direkt aus dem Herzen Gottes und entspricht 100% dem, was Gott mit unserem Herzen machen möchte. Aber wir können uns verweigern, diesem reinigenden Feuer. Wir können davor weglaufen. Und was zurückbleibt, ist etwas Unreines, ein unreines Gefäß. Und egal, wie die äußeren Worte aussehen mögen, die innere Realität zählt. Auch wenn Menschen das nicht sehen, Gott sieht es. Jesus weist die Pharisäer zurecht und sagt, ihr macht die Worte schön und die Gebetsriemen lang und eure Gebete, da könnt ihr Romane drüber schreiben, aber inwendig seid ihr wie ein Grab, wie ein unreines Grab, voller Totengebeine. Aus euch kommt nur Unreines. Ihr seid durch und durch unrein. Und alles, was ihr, wenn ihr eure Gebetsriemen lang macht, wenn ihr fastet, wenn ihr betet, wenn ihr den Leuten erzählt, was sie denn tun und lassen sollen, all das wird euch als Sünde angerechnet, weil euer Herz nicht rein ist. Und all das fügt Paulus Bedrängnis hinzu. Paulus kümmert sich nicht um die Fesseln, auch nicht um die Schläge, er rühmt sich sogar dessen, auch nicht um das Leid, was er erträgt, den Hunger, auch nicht, dass er einen Tag und eine Nacht am Seenot zugebracht hat und auf seinem Stück Holz da an die Insel geschwommen ist. Aber was ihn bekümmert, sind diese Art von Predigern, diese Art von Christ, die sich weigert, das Kreuz Christi auf sich zu nehmen, Jesus nachzufolgen. Und diese selbstsüchtigen Wünsche zu verleugnen, sodass Jesus strahlen kann aus unseren Herzen. Das bekümmert ihn. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Das Gegenteil von Selbstsucht. Und ich denke mal, wir machen noch fertig bis Vers 18, oder? Das Gegenteil von Selbstsucht ist Liebe. Wir können nicht lieben, wenn wir auf uns selbst bedacht sind. In 1. Korinther Kapitel 13 steht geschrieben, die Liebe sucht nicht das Ihre. Wenn wir lieben, kümmern wir uns nicht um uns selbst. Das sehen wir in Jesus und in allen anderen unseren Vorbildern auch in der Schrift und eben auch bei Paulus. Ich kann entweder aus Selbstsucht dienen oder aus Liebe. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Paulus, verschrieben dem Evangelium, verschrieben dem Sohn Gottes, sagt, egal was für eine Motivation zugrunde liegt, der Name Jesus wird gepredigt. Und darüber, dass der Name Jesus in aller Munde ist, darüber, dass Christus Lob bekommt, darüber freue ich mich. Halleluja. Das war die Quelle seiner Freude. Zu wissen, dass der Name Jesus verkündigt wird. Jeschera, kannst du nach vorne kommen? Jesus, wir danken dir. Wir danken dir. Ich danke dir, dass es nichts Bedrohliches ist, dass du unsere Herzen prüfst, sondern dass es ein Ausdruck deiner Liebe ist. Du tust es, weil du uns liebst. Und Herr, wenn wir all die Dinge sehen in unserem Herzen, die dann noch nicht so sind, wie sie sein sollten, Herr, wir wollen nicht vor dir weglaufen, wir wollen zu dir hinlaufen. Denn du bist es, der Geist, Seele und Körper heiligt. Du bist es, der uns verändert. Du hast ein gutes Werk angefangen und wirst es vollenden. Wir danken dir, Vater, für den Philipperbrief. Wir danken dir für Paulus. Wir danken dir, Herr, für die Herrlichkeit, die du uns offenbarst. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Herr, dass all unsere negativen Umstände uns zum Besten dienen müssen. Dass sie für unseren Vorteil, dass es ausgeht für unseren Vorteil. Herr, wir wollen uns entscheiden, nicht mehr auf die Umstände zu schauen, sondern auf den, der die Umstände in der Hand hält. Öffne uns die Augen und lass uns sehen, dass du allmächtig bist und dass du unser Leben in der Hand hältst. Dass du liebevoll dich um uns kümmerst, dass du unser guter Hirte bist, auch wenn wir im Tal des Todesschatten sind. Du bist bei uns. Halleluja. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du unser Herz reinigst, dass du uns diese lautere Gesinnung schenkst. Dass wir mit einem reinen Herzen dir dienen können. Auf Arbeit, in unseren Familien, wenn wir allein sind. Danke, dass du uns nicht abweist, wegen dem, was wir nicht sind, sondern dass du uns aufnimmst, wegen dem, was wir sein werden. Danke, dass du das Potenzial in uns siehst.